Gartenradio mitten im Grünen.
Wir haben hier im Gartenradio ja schon viel von Klimabäumen gesprochen. Diesmal geht es um eine Klimastaude. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben, Formen, Ausprägungen, vom Bodendecker bis zum 1,5 Meter hohen Solitär mit rotem Laub, in Grün, sogar in Immergrün. Und sie trägt für eine Pflanze einen sehr ungewöhnlichen Namen, nämlich Wolfsmilch. Es geht um Euphorbia, also um die Wolfsmilchgewächse. 2013 war die Euphorbia sogar Staude des Jahres. Und sie ist was für den Garten, für den Kübel, sogar für den Balkonkasten, für Faule, weil sie darin lange aushält. Und einer, der unheimlich auf diese Gewächse steht, ist Janek Weber von der Alexianerklostergärtnerei hier. Hallo Janek.
Hallo Eike.
Was findest du schön an den Euphorbien?
Dass sie so unkompliziert sind. Das liebe ich an den Wolfsmilch und dass sie vor allen Dingen so vielgestaltig sind und dass sie so viele positive Eigenschaften haben, die einem das Gärtnern erleichtern und für die Pflanze sprechen. Weil es gibt wenig, was so vielseitig ist und trotzdem so unkompliziert ist. Also die Mischung macht's.
Auf die ganzen guten Eigenschaften kommen wir gleich noch. Gucken wir mal kurz auf den Namen Wolfsmilch. Wie kommt die Pflanze zu der Ehre?
Ich weiß nicht, ob es eine Ehre ist, aber es geht darum, dass die Pflanze oder dass die ganze Pflanzenfamilie ja, wenn man die bricht oder wenn man Blätter abmacht, einen weißen Saft aus der Wunde austritt. Und dieser Saft ist hochgiftig und den hat man früher, sehr viel früher, also Mittelalter, hat man den auf Köder gestrichen, hat den ausgelegt in Wolfsfallen und hat damit dann die Wölfe gefangen bzw. vergiftet. Also ist nicht das Allernetteste als Namensgebung, aber das ist der Ursprung für Wolfsmilch. Etwas Giftiges auf einen Wolfsköder zu streuen.
Wir haben ja hier eine ganze Reihe von Wolfsmilchgewächsen vor uns stehen. Wenn ich jetzt, egal bei welcher, mal einmal ein ganz kleines Ästchen. Ja. Ich nehme jetzt hier mal grüne, ja.
Und dann sieht man schon.
Ah, du hast jetzt ein Blatt abgerissen, da kommt schon die Milch raus.
Genau, also ist jetzt ein ganz kleiner Tropfen, ich habe auch nur eine kleine Wunde. Das kommt dann raus. Da könnte man natürlich, wenn man den Stängel jetzt anschneiden würde, käme viel mehr raus. Aber es wäre schade um die Blüte.
Wenn ich da jetzt mit dem Finger mal so drüber streiche?
Nee, besser nicht.
Oh.
Ja, weil das ist eine der nicht so guten Eigenschaften. Das kann die Haut reizen und das kann, wenn du das in die Augen bekämst, kann das auch wirklich die Augen nicht schädigen, aber zumindest entzünden. Also das ist wirklich ein hochgiftiger Inhaltsstoff der Pflanze.
Also wenn ich die dann im Garten oder im Kasten habe und ich muss schneiden oder sonst irgendwas, lieber Handschuhe.
Handschuhe und dann trotzdem immer schön sauber waschen, die Hände und die Finger und die Schere. Also ich mache das ohne Handschuhe, aber ich wasche mir dann wirklich dauernd die Hände auch danach. Weil wenn man das wirklich länger auf den Händen hat, dann stellt man fest, das wird dann rötlich. Es gibt Leute, die reagieren da sehr stark drauf, dann können die sogar Blasen bekommen. Aber es ist eben etwas, was wirklich auch giftig ist, was aber das Positive dabei ist, dass es so giftig ist, dass eben keine Schnecken drangehen, kein Kaninchen drangehen, auch keine Rehe drangehen. Das heißt, das hält die Schädlinge auch ab. Das ist der Vorteil dabei, wenn eine Pflanze so hochgradig giftig ist.
Auch Wühlmäuse?
Ja. Wühlmäuse gehen nicht an die Wolfsmilch dran, egal welche von denen, also egal ob diese Zwergformen oder die Hochwerdenden, die knabbern nicht an den Wurzeln. Aber dieses Mysterium, was man schon mal in weniger guten Fachzeitschriften liest, ist, dass eine Wolfsmilch zum Beispiel die Wühlmäuse vertreiben würde. Das gibt es nicht. Es gibt auf dieser Welt keine Pflanze, die Wühlmäuse vertreibt. Ich habe in meinem Garten, habe ich glaube ich, 10 verschiedene Wolfsmilcharten und ich habe eine Menge Wühlmäuse im Garten. Die buddeln dann dran vorbei, sogar drunter. Der Vorteil ist aber, dass sie nicht an der Pflanze fressen und die Pflanze dadurch nicht schädigen. Aber bei den vielen Wolfsmilch, die ich im Garten hätte, dürften die Nachbarn keine Wühlmäuse haben und ich schon mal gar nicht. Nein, das ist leider nicht der Fall, dass die Wühlmäuse oder Maulwürfe auch abhalten würden.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel Kinder hat, muss man denen das entweder beibringen
oder denen das erklären. Ich würde auch bei Hunden oder bei Katzen wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig, die dann schon mal an so Dingen knabbern, weil das ist wirklich ein Gift und das schädigt wirklich die Schleimhäute. Da sollten auch Kinder wirklich nicht mit den Pflanzen in Berührung kommen und an den Blättern zupfen, weil da reicht dann wirklich wenig, auch um schon eine Reaktion zu erzeugen.
Und ich habe eben gesagt, Staude. Eigentlich zieht eine Staude ja auch im Winter das Laub ein, aber wir haben ja hier ganz viele Wolfsmilchgewächse, die immer grün sind,
genau. Also die Definition für eine Staude ist ja, dass die eben sich in den Boden einzieht und neu austreibt. Aber es gibt eine kleine Gruppe von Stauden, die auch immer grün sind und die das Laub behalten, wenn das Wetter mitspielt. Also in sehr kalten, trockenen Wintern wirft auch schon mal die Wolfsmilch als Notreaktion oder diese klassischen Wolfsmilch das Laub ab, aber eigentlich passiert das eher selten. Es gibt natürlich auch typische Wolfsmilch, die dann im Winter sich völlig einziehen. Die Familie ist sehr vielseitig aufgestellt, von immergrün bis hin zu laubverfärbend ist wirklich vieles dabei.
Ja. Und die gibt es in allen Teilen der Welt?
Die gibt es fast in allen Teilen der Welt. Von Südamerikanischen habe ich noch nicht gelesen, aber von Nordamerikanern, von Europäern, von Nordafrikanern, selbst im Kap der Guten Hoffnung, im Süden Afrikas gibt es sogar Wolfsmilch. Also ist sehr breit, Australien immer mal aus, da eher nicht, aber das ist eine sehr große Familie, die wirklich fast weltweit aufgestellt ist. Wolfsmilch selber speichern, gerade die, die am Mittelmeer oder südlich des Mittelmeers beheimatet sind, die speichern viel Wasser. Die sind dann sehr unkompliziert und das ist eben auch das Tolle an der Familie, dass sie auch mit so Klima- oder mit so Trocken-Feuchtigkeitsschwankungen sehr gut klarkommen.
Und wie groß ist es dann die Auswahl hier bei uns, die wir so zur Verfügung haben, die sich hier bei uns wohlfühlen?
Ach, ja. Da gibt es bestimmt zwischen 20 und 40 verschiedene Wolfsmilch, von sehr großen wie diesen Mittelmeer-Wolfsmilch, die dann fast mannshoch werden können, bis hin zu kriechenden Bodendeckern wie so ein Weizen-Wolfsmilch, der dann so bläuliche Blätter hat, ist alles dabei. Also, oder von trocken bis feucht, also es gibt ja auch in Sumpf-Wolfsmilch, es gibt ja eben diese für die trockenen Fugen. Die Vielfalt ist da sehr, sehr groß. Ich will nicht sagen, ein ganzer Garten nur mit Wolfsmilch, aber dass das eine Pflanze ist, die immer populärer wird, das ist nachvollziehbar.
Ist auch was für Sammler.
Ja, also vielleicht gibt es ja irgendwann auch so einen speziellen Namen wie für die Schneeglöckchensammler, gibt es das vielleicht auch für die Wolfsmilch. Und es gibt ja immer neue Züchtungen, die in der Blattfarbe, in der Blattstruktur sich ändern. Passiert ja immer mehr.
Und wie unterschiedlich die sein können, das sehen wir hier. Du hast mal eine kleine Auswahl von 8 mitgebracht. Was sind das denn jetzt alles für Wolfsmilch?
Genau. Also das hier vorne sind 2 Zypressenwolfsmilch. Die sehen so ein bisschen aus wie so kleine Tannenwedel. Die gibt es in einem rötlichen Ton und die gibt es auch in einem grünen Ton. Und die mit dem rötlichen Ton, die haben sogar ein bisschen orange-rote Blüten. Der Zypressenwolfsmilch und diese grünliche Version hat eher gelbe Blüten. Und gelb ist sowieso eigentlich eine der häufigsten Blütenfarben im Wolfsmilchbereich. Es gibt wenig, was da rausbricht. Es gibt so 4, 5 verschiedene Wolfsmilcharten, die orangefarbene Blüten haben. Aber der größte Teil der Familie spielt sich im Gelbbereich ab. Dann haben wir hier Amygdaloides. Das ist also so der klassische Sommerwolfsmilch, nennen wir den. Den gibt es in diesem buntlaubigen. Den gibt es aber auch mit diesem tollen roten Austrieb. Das ist Atropoporea. Das ist so eine mittelhohe Sorte. Die wird also etwa um Kniehöhe, vielleicht auch bei einer schönen alten Pflanze fast Hüfthöhe. Und dann haben wir hier Carcassia, das ist dieser Mittelmeerwolfsmilch. Der ist zwar jetzt noch jung und klein, aber das ist der Riese unter den Wolfsmilch. Der wird dann so groß wie du.
Ja, das ist ja noch überschaubar.
Ja, genau. Also ich habe den schon mal, also im Botanischen Garten in Bonn habe ich den das erste Mal in meinem Leben gesehen. Da war der natürlich, das war dann eine wunderschöne alte Pflanze, der Mittelmeerwolfsmilch. Der war dann sogar größer als ich gewesen. Aber man plant ja doch nicht über die fast Jahrhunderte hin.
Und hier der Sommerwolfsmilch, den finde ich jetzt besonders schön, weil der hat so panaschierte Blätter, die sind dunkelgrün und hellgrün und hat auch hier oben noch hellere Blüten und Spitzen und der hat so ein ganz frisches Frühlingsgrün, auch jetzt schon. Ne? Ja. Also ich finde, der hat so richtig, macht der gute Laune schon. Ne?
Genau. Und wenn man den vielleicht sogar kombiniert mit der roten Sorte, dann hat man einen schönen Kontrast. Was wir jetzt hier noch nicht haben, was aber eigentlich auch ein Basic ist, ist natürlich eben der schon erwähnte Walzenwolfsmilch. Der hat so tolle silbergraue Blätter, so vom Grauton so ein bisschen wie Hornkraut. Und der liegt sehr schön auf dem Boden. Auch der ist immer grün und natürlich absolut winterhart. Und der wächst zum Beispiel in Fugen, in Mauerritzen, aber auch sehr schön in Balkonkästen, weil der nicht übermäßig groß wird. Das ist jetzt einer der Zwerge. Und was wir zum Beispiel auch noch nächste Woche bekämen, ist ja noch ein bisschen kühler, ist der Sumpfwolfsmilch. Das ist auch eine der größeren, also auch den habe ich im Garten. Der wird dann so ja, 1,20 m bis 1,50 m wird der hoch. Sehr schön aufrecht, standfest, wächst, muss nicht im Feuchten wachsen, ist aber eher etwas für einen feuchteren Standort. Also ich würde den nicht in den Teich setzen, aber zum Beispiel in Teichnähe, wo ich ihn häufiger gießen kann. Und der hat eine wirklich leuchtend gelbe Blüte, und die auch sehr, sehr lange hält. Das spricht ja für fast alle Wolfsmilcharten, dass sie eine Blütezeit haben von 2,5, fast 3 Monaten. Und wenig im Staudenbereich hat so eine lange Blütezeit, ohne dass die dann auch in der Attraktivität nachlassen. Aber der Sumpfwolchmilch, der ist dann zum Beispiel was für eine feuchtere Ecke oder für einen Graben oder wo sich zum Beispiel das Regenwasser länger sammelt, da könnte man den zum Beispiel hinsetzen. Was es auch noch gibt, ist zum Beispiel der Felsenwolfsmilch, der sich aber dann ausbreitet. Also diese Familie hat viele positive Eigenschaften, aber sie hat eben auch ein paar Eigenschaften, die man dann erkennen muss und entweder tolerieren muss oder dann schließt man zum Beispiel die Pflanze aus. Aber der Felsenwolfsmilch ist eine tolle Sache, die extrem trockenheitsverträglich ist. Die haben wir bei uns draußen in den Schaubeeten, wo wir schon mal vergessen zu gießen oder auch einfach bewusst mal nicht gießen. Und der breitet sich dann flächig über die Wurzeln aus und kann wirklich ganze Quadratmeter für sich erobern. Hat eine tolle leuchtende Blüte und der blüht dann so im Mai, Juni, Juli, sehr lange, sehr unkompliziert. Das wäre zum Beispiel auch was.
Mir ist die Blüte gar nicht so aufgefallen von den Wolfsmilchgewächsen.
Ja, also die Blüte
ist aber eher unscheinbar.
Das ist hier zum Beispiel bei einer Jungpflanze, das ist ja eigentlich eine Scheinblüte, wenn man das mal ganz genau nimmt. Die meisten Hörer kennen ja wahrscheinlich den klassischen Wolfsmilch, nämlich an Weihnachten, Euphorbia, den Weihnachtsstern. Das ist nämlich auch ein Wolfsmilchgewächs. Und da kann man die Blüte ja ganz gut erkennen. Diese roten Blätter, das sind ja botanisch gesehen gar keine Blüten, sondern eigentlich umgebildete Laubblätter, die eine Farbe gebildet haben, um die Insekten anzulocken. Und so ähnlich kann man das übertragen auf den Rest der Familie. Die Blüte selber ist nämlich sehr klein und unscheinbar. Die sitzt dann in diesen Hochblättern und ist jetzt nicht so attraktiv, aber die Pflanze hat sich gedacht, ich will da doch ein bisschen mithalten bei der Show im Garten und entwickelt dann diese Laubblätter um zu attraktiven, ja,
wie so kleine Rosetten. Du hast hier dieses dunkelgrüne Laub und dann sitzt wie so ein kleiner Teller aus verschiedenen Blättern drauf und da nochmal so Glöckchen. Und die sind aber immer noch nicht die Blüte, sondern ich muss da jetzt mal reingucken.
Also da ist eigentlich schon fast für eine Lupe ganz klein. Sieht aus wie so ein Mini-Knöpfchen. Die sind jetzt hier grünlich und hier bei der Sommer-Euphorbia kann man das erkennen, da ist die so bräunlich, die Blüte, aber es ist sehr, sehr klein.
Und wenn jetzt Leute sagen, oh, gelb ist nicht so meine Farbe. Viele Menschen möchten ja, warum auch immer, kein Gelb im Garten. Da muss ich mir bei Euphorbia eigentlich gar nicht so eine Gedanken machen, auch wenn die gelb blüht. Ich sehe es ja gar nicht so.
Nee, und dieses Gelb, selbst in der Blüte, ist ja oft ein sehr sanftes Gelb. Das ist ja eher so ein grün-gelb mit einem sehr anpassungsfähigen Farbton. Es gibt natürlich, also jetzt im Frühjahr zum Beispiel blüht demnächst Euphorbia polychroma. Das ist also eine klassische zurückziehende Staude. Die haben wir jetzt noch nicht, die kommt erst in ein paar Tagen. Und die hat ein richtig leuchtendes Zitronengelb. Also wenn man diesen Farbton dann nicht mag, dann wäre vielleicht die Sorte nicht das Perfekte. Aber hier diese sommerblühenden Wolfsmilch, die passen sehr gut auch wirklich in jeden Garten. Und das ist ja kein Auergelb, sondern es ist ein sehr angenehmes Gelb. Oder eben man nimmt wirklich dann diese orange blühenden Sorten, wie hier zum Beispiel die Orange Man heißt die Sorte von den Zypressen-Wolfsmilch. Oder es gibt noch eine andere, die heißt Orange Field. Die hat dann wirklich so feuerorangefarbene Blüten. Das gibt es. Das sind aber dann wirklich nur nicht ganz so viele.
Okay, also wichtig ist wie immer das Laub, weil es ja auch bleibt. Also es ist schon sehr wichtig vor mir, dass mir das gefällt. Blüte muss man mal drauf gucken, damit man keine böse Überraschung erlebt. Ist aber eigentlich jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht unbedingt das Ausschlaggebende. Auch wenn die lange blüht oder so, aber sie ist halt so eine kleine unscheinbare
Dabeiseierin. Genau. Ist halt eigentlich eher so ein kleines Goodie obendrauf, aber es ist nicht das Hauptmerkmal, was eigentlich die Pflanze im Garten interessant macht. Es ist wirklich der Gesamthabitus und letztlich auch die Laubfarbe und die Laubform, auch die Farbe der Stängel. Hier bei dieser Atropoporea, das ist also ein wunderschöner roter Stängel, den man auch als Thema im Garten ein bisschen präsenter haben sollte.
Ja. Und ich kann die auch als Sonnenanbeterin und auch als Schattenparkerin pflanzen.
Genau. Natürlich sind die Rotlaubigen besser für die Sonne geeignet, weil diesen Rotton bilden die am besten auch in den Blättern, je mehr Sonne die haben. Aber die grünlaubigen Sorten, die sind sehr gut auch für den Schatten geeignet.
Wir haben ja auch mal gesagt, Silber ist das neue Gold. Ja. Gibt es auch silbriglaubige?
Ja. Es gibt eben diese Walzenwolfsmilch, die ist dann dieser flache Bodendecker, die ist wirklich silberlaubig. So wie das Hornkraut, was wir hier drüben sehen, oder diese Silbermargarite, die bei den Polsterstauden.
Und das ist ja auch immer ein Zeichen dafür, dass die Sonne und Trockenheit abkönnen.
Genau, das hatten wir doch alles schon mal gehabt und das gilt immer noch. Deswegen, also grausilbernes Laub ist immer ein Zeichen für deutlich sonnenverträglich.
So, wie gehe ich denn vor, wenn ich mich jetzt für Wolfsmilch interessiere? Also wie immer muss ich ja erstmal gucken, was habe ich für einen Standort.
Genau, also es ist ja wichtig, wie viel Feuchtigkeit der Boden hält, wie viel Feuchtigkeit er bekommt. Ist es ein Sonnenplatz, ist es ein Schattenplatz oder ist es eher ein Mischplatz, Halbschatten oder Lichterschatten? Wenn ich lichten Schatten habe, dann habe ich natürlich eine Riesenauswahl, dann kann ich fast alles nehmen. Aber der Großteil der Familie hier kommt eben sehr gut mit 5, 6, 7 Stunden direkter Sonne gut klar. Dann blühen die auch wunderschön. Wenn es etwas weniger ist als 5 Stunden, dann würde ich eher etwas flacheren nehmen, beziehungsweise dann hat man etwas weniger Blüten, aber trotzdem immer noch eine schöne Pflanze.
Zum Beispiel, wenn ich jetzt auch sage, hier so eine rotlaubige, die würde mir aber genau da gefallen, vielleicht wenn da nicht so viel Sonne ist, dann ist die vielleicht ein bisschen weniger rot, hält es aber trotzdem aus.
Dann hält die das sehr gut aus, dann ist der Grünanteil, dieses satte dunkle Grün ist dann ein bisschen höher. Die roten Stiele bleiben immer. Das ist der Vorteil dabei, aber diese roten, frischen Austriebe, die jetzt im Frühjahr kommen, die sind dann ein bisschen vergrünt. Ja.
Muss ich beim Einpflanzen irgendwas beachten?
Nein. Also ich würde jetzt, wenn es ein sehr schwerer, lehmiger Boden ist, würde ich immer, so wie bei jeder Bepflanzung, würde ich immer frischen Kompost oder Pflanzerde untermischen. Aber selbst da habe ich schon gesehen, die Leute haben die Wolfsmilch zum Beispiel in diese Baumscheiben gepflanzt. Und der Boden ist ja in der Baumscheibe oft sehr, sehr fest, sehr stark durchwurzelt. Und trotzdem hat das gut funktioniert mit den Wolfsmilch. Zum einen gehen die Hunde da nicht dran, weil die dann doch manchmal clever genug sind. Und zum anderen kommen die mit festem, lehmigen Boden sehr gut klar. Ich würde natürlich in der Baumscheibe vielleicht nicht gerade die hochwerdenden nehmen, weil die dann möglicherweise zurückgeschnitten werden. Und das ist eines, wir kommen ja bestimmt gleich noch auf den Schnitt, aber was den Boden angeht, sind Wolfsmilch sehr tolerant. Es sollte kein reiner Sandboden sein, weil dann muss man doch häufiger gießen, aber so ein durchschnittlicher Lehmboden, den vertragen die sehr, sehr gut. Und die muss man auch selten düngen. Die sind auch, was das angeht, sehr unkompliziert. Wenn man im Frühjahr ein bisschen Hornspäne oder vielleicht ein bisschen Kompost in den Fußbereich streut, dann reicht das als Grundversorgung vollkommen aus.
Mögen die gemulcht werden?
Also die, die wirklich strauchig wachsen, beziehungsweise aus einem Punkt herauskommen, die kann man auch mulchen. Die wirklichen Bodendecker, die dann auch sich über Wurzelausläufer vermehren, die natürlich nicht, wenn man möchte, dass sie sich dann weiter verbreiten. Aber zum Beispiel der Mittelmeerwolfsmilch oder hier diese Sommerwolfsmilch, die kann man ohne weiteres mulchen, weil die immer aus diesem einen Punkt heraus neu austreiben.
Und die Bodendecker sehen ja wahrscheinlich auch zauberhaft aus, oder?
Der Vorteil ist, sie sind sehr konkurrenzstark. Also die könnte man zum Beispiel gegen Giersch ins Rennen schicken oder gegen irgendwas anderes, was so stark sich ausbreitet, weil die einfach ziemlich tough sind. Und wenn man dann nicht gießt, dann kommen die auch sehr gut dann gegen den Giersch oder gegen Schachtelhalm, kommen die ganz gut mit klar.
Dann kommen wir doch mal zum Thema Schneiden.
Also Wolfsmilch, die immergrünen Wolfsmilch, die schneidet man eigentlich gar nicht, beziehungsweise man schneidet immer nur die Blütentriebe, die verblüht sind, ab. Und wenn man die nämlich schneidet, dann schneidet man die bodennah ab. Wenn so ein Trieb wie dieser hier dieses Jahr dann geblüht hat und dann August, September dann verblüht ist, dann stirbt er komplett ab, dieser Trieb, bis auf den Boden, wird dann komplett braun. Aber die Pflanze bildet dann im Laufe des Frühjahrs schon wieder neue Triebe, die dann nächstes Jahr blühen würden. Man schneidet wirklich den einzelnen Trieb raus. Das ist so ein bisschen Arbeit, erst recht bei einer etwas größeren, älteren Pflanze, weil man dann nicht einfach pauschal alles abschneidet. Das habe ich nämlich auch gesehen, dass kann dann der Tod der Wolfsmilch sein, weil man nämlich dann der Pflanze ja komplett alles an Laub wegnimmt, was sie eigentlich auch im Winter braucht.
Aber da muss ich mal nachfragen, wir haben hier eine Pflanze, die hat jetzt, ich sag mal, ein Dutzend Triebe.
Genau.
Und die haben ja alle eine Blüte obendrauf. So, und die sind ja alle irgendwann mal verblüht. Und wenn ich die dann alle abschneide, dann habe ich sie doch alle abgeschnitten.
Ja, aber in der Zeit, in der die jetzt blühen und verblühen, nämlich bis in den Juni hinein, bilden sich von hier unten, und das kann man leicht schon ein bisschen erkennen, hier unten sind schon ganz kleine, feine Triebe, sind die wieder hoch geworden. Bis die verblüht sind, sind die ja fast genauso hoch wie jetzt die Blütentriebe. Und wenn man dann pauschal alles abschneidet, dann hat man zum einen die Blüte für nächstes Jahr weggenommen und zum anderen hat man der Pflanze wirklich sehr viel Laub weggenommen, was sie eigentlich dann ja im Sommer ja braucht. Das heißt, dadurch, dass die nie ganz kahl ist, kann man die nie ganz wegschneiden. Bei den Immergrünen, bei den Laubabwerfenden, wie zum Beispiel hier der Zypressenwolfsmilch, die wird ja im Winter komplett kahl. Dann schneidet man das alles im Laufe des Winters oder des frühen Frühjahrs komplett alles oberirdisch weg und die kommt wieder neu aus dem Boden. Da ist es am einfachsten. Aber bei den Immergrünen, also Mittelmeerwolfsmilch, Sommerwolfsmilch, da ist es wichtig, dass man wirklich gezielt nur die Triebe abschneidet, die geblüht haben. Die werden dann braun, da bleiben so Stängel stehen, kann auch ein Laie ganz gut erkennen. Dieser Trieb hier zum Beispiel, der hier in der Mitte, der ist jetzt braun geworden und dann müsste man die einfach rausschneiden, weil bis die dann wirklich rausgetrocknet sind und man die rausziehen könnte. Das habe ich nämlich auch mal versucht, das dauert dann 3 Jahre. Und dann hat man so eine Mischung aus alten, neuen und überneuen Trieben. Deswegen setze ich mich im Winter gerne mal hin und dann mache ich da eine Stunde lang jeden Trieb einzeln bis auf den Boden zurückzuschneiden. Man sieht es auch ganz gut, wenn der Trieb alt ist und man den schneidet, dann kommt nämlich auch kein Saft mehr raus. Daran kann man ganz gut erkennen, dass es ein alter Trieb ist. Wenn der geschnitten wird und da tritt Wolfsmilch aus, dann ist es noch zu früh, um den abzuschneiden.
Jetzt könnte ich mir die ja auch in den Balkonkasten pflanzen, weil die so eine schöne Farbe da reinbringen und Struktur. Welche von denen sind denn für den Kasten geeignet?
Diese ganzen Sommerwolfsmilch, wie die Atropoporea oder die Sorte heißt Eve, die könnte man da sehr gut reinsetzen. Man könnte den Walzenwolfsmilch reinsetzen, diesen hängenden Silbergrauen, den kann man da reinsetzen. Das ist jetzt für den Balkonkasten die richtige Größe, weil die Pflanze selber ja so
die
etwa,
sind jetzt so 30 cm
genau,
hoch.
Und die,
ne,
wird noch ein bisschen höher, die wird eher so 50 cm hoch, aber in sich sehr schön geschlossen, auch nicht zu voluminös. Und im Wurzelbereich sind die eben auch sehr tolerant. Deswegen sind die für Kästen, Kübel, auch größere Schalen sind die gut geeignet. Ja. Ja, und das ist ja das Schöne, deswegen verkaufen wir die auch gerne schon so früh, weil die auch im Winter dekorativ sind. Kombiniert mit kleinen Koniferen oder schon den ersten Frühlingsblühern kann das sehr schön aussehen. Ja.
Stichwort kombiniert. Ja. Diese Wolfsmilchgewächse werden ja auch von Gartenplanern gerne eingesetzt, weil die so ein verbindendes Glied haben. Also hast du da mal ein paar Beispiele?
Ja, also was ich schon mal gesehen habe, war diese rotlaubige Sorte kombiniert mit einem roten japanischen Ahorn, um dieses Rotthema noch ein bisschen mehr zu pushen. Als Unterpflanzung so 2-3er-Gruppen mit den roten Wolfsmilch. Was auch sehr schön ist, ist natürlich die gelb-grünen Sorten kombiniert mit hochsommerblühenden Stauden, die dann so den Übergang sehr schön machen. Also wenn man diese Eve-Sorte kombiniert mit einem Sonnenhut, also Echinacea, oder mit den ersten Taglilien zum Beispiel, die ja auch ein sehr schönes gegensätzliches Laub haben, oder mit Fackellilien, die so einen Orange, Feuer-Orange-Ton da reinbringen, das wäre, glaube ich, eine schöne Kombination. Die meisten Wolfsmilch würde ich kombinieren in so einem Kies-Schotterbeet, wo es etwas mehr Sonne gibt, da sind die natürlich am schönsten. Auch zum Beispiel so eine gelbe Sorte mit strahlend leuchtendem blauen Salbei zum Beispiel, der schon etwas früher blüht, wie zum Beispiel Mainacht. Dann würden sich die Blüten nämlich noch sogar sehen. Und dann wäre das eine tolle Kombination.
Also diese Eve hier, diese gelb-grüne, die hat es mir irgendwie angetan. Das ist so eine Atmosphäre von Heiterkeit und Frohsinn versprüht, die während hier die rotlaubige daneben. Das ist, finde ich, mehr Drama.
Das ist so, das wirkt so edel, ein bisschen dievenhaft vielleicht auch. Aber beide finde ich, also eigentlich, wenn ich die Gruppe sehe, denke ich immer an sehr exotisch. Also dann denke ich so an Mittelmeer, dann denke ich an ein bisschen flirrende Hitze vielleicht auch. Das ist so der Teil, der mir bei Wolfsmilch am ehesten einfällt. Was man zu allen Wolfsmilch kombinieren kann, sind natürlich Gräser. Das ist ein sehr schöner Gegensatz, weil Wolfsmilch ist ja eine etwas starr wirkende Pflanze im Vergleich dazu. Und Gräser können so eine Leichtigkeit dazu haben. Zum Beispiel dieses Reiherfedergras oder Mädchenhaargras heißt das auch auf Deutsch, Tippa tenuissima. Das würde sehr schön und sehr leicht dazu aussehen. So mittelhohe Gräser wären eigentlich eine schöne Kombination.
Könnte man auch wieder im berühmten Balkonkasten machen. Gras, Wolfsmilch und was könnte ich dann als Sommerblühendes dazu?
Da wäre zum Beispiel ein Lavendel ganz schön, den könnte man nehmen. Kann aber auch einen Thymian, also einen Zierthymian oder einen echten Thymian nehmen.
Sowas wie Gerani, fleißiges Lieschen.
Also eine Gerani kann man vielleicht noch drüber nachdenken. Fleißiges Lieschen, das sind ja Wasserschlucker, da würde das nicht ganz funktionieren. Aber man kann auch bei den Sommerblumen zum Beispiel, wären zum Beispiel Bidens oder eine Fächerblume zum Beispiel in Blau-Violett, die dann runterhängen würde, könnte man dazu kombinieren.
Das ist halt was, das kann auch über Winter im Balkonkasten bleiben und ich muss dann eigentlich immer nur wieder was Frisches dazu kombinieren. Ja. Es ist auch eine preiswerte Angelegenheit, wenn ich das einmal habe im Balkonkasten.
Und wenn die dann mal wirklich zu groß ist, weil die dann 5-6 Jahre drin steht, dann nimmt man die raus, setzt die in den Extrakübel oder dann natürlich in den guten Platz im Garten oder eben auf der Straße. Das geht, ja.
Kübel geht ja auch sowieso. Gehen alle Wolfsmilch im Kübel?
Die gehen alle im Kübel. Und da reden wir noch nicht mal über große Größen, sondern eher wahrscheinlich so 35, vielleicht 40 Zentimeter maximal. Und die kleinen sogar, also die Zwergformen oder die bodendeckenden, die kann man sogar in noch kleinere Kübel setzen. Die kann man auch in den 25 Zentimeter Durchmesserkübel pflanzen, ja.
Teller drunter oder nicht?
Eher nicht. Also vielleicht im Hochsommer mal, aber selbst da würde ich eher wenig über Teller nachdenken, weil Staunässe wäre, also außer bei der Sumpfwolfsmilch, wäre das eigentlich bei allen anderen der Tod.
Wann pflanzt man die denn am besten?
Die würde ich jetzt so früh wie möglich pflanzen, weil natürlich jetzt die Auswahl am größten ist. Die fangen ja jetzt in 2 Wochen, fangen die Wolfsmilch alle an zu blühen und dann zieht sich die Blütezeit bis in den Juni, Juli hinein und da hat man natürlich die größte Auswahl. Und da ist auch die Frühjahrspflanzung, spielt natürlich dem Gärtner auch in die Hände, weil jetzt im Moment ist es noch kühl, es ist auch feucht genug, es regnet. Aber jetzt im Frühjahr hat man eine tolle Auswahl in den meisten Gärtnereien.
Anfangs haben wir gesagt, das ist auch wirklich eine Klimastaude. Also was für Fähigkeiten macht diese Pflanze dafür so geeignet?
Ja, dass die eben so diese wechselnde Witterung auch sehr gut verträgt. Wenn es nicht richtig klitschnass ist und Dauerlehmboden ist, dann kommt die mit unseren Wintern sehr gut klar. Also wir haben wenig Ausfälle im Winter auch auf der Fläche, wo schon mal das Wasser langsamer versickert. Wir haben aber auch im Sommer wenig Probleme bei denen mit Trockenheit, auch mit dieser starken Sonneneinstrahlung selten, dass die Verbrennungen hat. Das ist wirklich eine Pflanze, die in den kommenden Jahren immer stärker in unseren Breiten verwendet werden sollte. Und das ist halt das Schöne, dass die wirklich diese Ausschläge in der Witterung, dass die das sehr gut verträgt. Die ist auch windverträglich, also wenn man da mal wirklich im 6. Stock wohnt und man hat die dann im Balkonkasten, da muss man keine Sorgen haben, dass sie abbricht. Die ist flexibel genug, aber trotzdem noch stabil genug, als dass sie dann nicht am Kasten runterhängt, die aufrechten, sondern die kommt auch mit Wind gut klar.
Kann eben lange Trockenheit und dann auch wieder, haben wir ja dann manchmal genau. Regenergüsse.
Genau, ja. Zwischen jetzt im Frühjahr war es jetzt, ist es sehr feucht und ich glaube im Sommer könnte es wieder mal wahrscheinlich wieder trocken sein und da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Im Garten, im Balkonkasten muss man natürlich immer zusätzlich gießen. Da kann die Pflanze ja nicht so tief wurzeln, wie sie das sonst im Garten machen würde, weil diese Wolfsmilch haben oft die Eigenschaft, dass sie eine sehr schöne, dicke, auch fast rübenartige Wurzel bilden, die sogar Wasser speichert und dann auch bis zu 60, 70 Zentimeter tief wurzeln kann. Die höheren, die flachen bilden ein feineres Wurzelgeflecht, aber die höheren haben einen Wasserspeicher im Wurzelbereich und auch noch zusätzlich eine tiefe Wurzel. Was man vielleicht auch noch wissen sollte, ist, dass sie sogar auch noch insektenfreundlich ist. Das ist das Schöne bei den Wolfsmilch, die ist nicht bienenfreundlich, aber die ist sehr insektenfreundlich für Schwebfliegen, für die meisten bestäubenden Fliegen, aber auch Falter und Käfer, ist das eine perfekte Nahrungsquelle. Die bestäuben nämlich auch noch die Wolfsmilch. Die säen sich dann schon mal aus, je nach Sorte. Aber es ist eben im Sommer oder im Hochfrühling und frühen Sommer sieht man wirklich ganz, ganz viele Insekten auf den Blüten sitzen, die dann auch bestäuben und den Pollen auch fressen.
Und viele Insekten brauchen die Pflanzen ja auch als Behausung. Ist die Wolfsmilch da auch mit im Boot?
Nee, da ist sie nicht mit im Boot. Dadurch, dass die Stängel ja sehr dünn sind und dadurch dann wenig Hohlräume haben, da ist wenig zu holen für die Insekten. Und das ist halt ja doch keine Einheimische. Es gibt natürlich einheimische Sorten, die aus dem alpinen Raum kommen oder aus Trockenwiesenbereichen kommen. Die haben wir aber bei uns gar nicht, auch nicht leider nicht im Wildstaudensortiment. Aber was das angeht, ist es leider keine Raupenpflanze. Das gibt zwar Raupen, die auf die spezialisiert sind, aber die leben dann nicht bei uns. Aber zumindest können die Insekten sich Nektar holen und Pollen holen.
Und woran liegt es, dass die einheimischen Wolfsmilchgewächse noch nicht so sich verbreiten?
Vielleicht wurden die bisher noch nicht als attraktiv wahrgenommen. Ich finde das ein bisschen schade, weil diese einheimischen Wiesenwolfsmilch und für die Steppenbereiche, die sind dekorativ, aber die haben auch natürlich dann die Tendenz, sich sehr stark auszusäen. Vielleicht ist das auch das Manko, dass man die dann sich nicht freiwillig in den Garten holen möchte. Weil es gibt ja schon mal, wenn man seinen Garten hat, dann gibt es ja schon mal einzelne Wolfsmilch, die man dann als Unkraut lästig findet und im Frühjahr rauszupft. Dann stellt man wahrscheinlich beim Zupfen, stellt man manchmal fest, dann hat man doch so einen weißen Saft an den Fingern. Das waren dann die einheimischen Wolfsmilcharten. Aber so als attraktiv wurden die leider noch nicht wahrgenommen. Aber vielleicht sind das die Vorreiter für die Einheimischen. Und vielleicht muss man auch mal bei uns im Sortiment nochmal über die, wir haben ja ein tolles einheimisches Sortiment, nochmal drüber nachdenken, ob man die nicht fördert. Wobei wir natürlich hier in unserer Region gibt es keine wirklich Einheimischen. Die sind dann eher in den Alpenvorlanden bzw. in den Hochalmen sind die heimisch. In der Küche leider ist es nicht zu verwenden, nichts davon. Doch, gibt eine Pflanze, die wird in der Küche verwendet. Das sind nämlich die Kapern. Das ist auch ein Wolfsmilchgewächs. Und das kennt man bestimmt aus Großmutters Garten. Schmal, aufrecht. Die Blätter sitzen wie Mathematik drangesetzt, wie so ein Quirl, sagt man, aufrecht. Und das sind nicht die Früchte, sondern das sind die Blütenknospen. Die erntet man und hat die eingelegt. Und dadurch haben die an Giftigkeit verloren. Aber wenn man mal wirklich an Kapern denkt und sich diesen Geschmack hervorholt, dann ist das etwas Bitteres und sehr Untypisches für den Geschmack. Aber das ist eine der Pflanzen der Euphorbien, die man in der Küche verwendet, Kapern.
Und die wächst hier bei uns?
Die sieht sich schon mal aus im Garten. Das ist etwas, das ist ein Kulturfolger. Den hat man vom Mittelmeer mal mitgenommen. Es gibt ja ganz viele. Man kann ja zum Beispiel auch Erbsen wie Kapern verwenden oder Ähnliches. Aber das, was man wirklich als Kapern früher verwendet hat, war eine Art Wolfsmilch. Ja.
Die Wolfsmilch, die gibt es also sogar mit essbarer Komponente. Ansonsten lieber ein bisschen aufpassen mit dieser Klimastaude, die ansonsten so gut zurechtkommt mit den neuen Wetterherausforderungen, mit denen wir es hierzulande zu tun haben, also mal zu trocken und mal zu nass. Ein paar Bilder und Sortenempfehlungen gibt es wie immer auf der Gartenradio-Homepage auf gartenradio.fm. Ich sage für diesmal ganz herzlichen Dank, Jannik Weber.
Danke dir auch.
Hier in der Alexianer Klostergärtnerei. Und ich sage danke fürs Weitersagen, danke fürs Abonnieren, fürs Unterstützen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Kiefernkreuzschnabel. Gartenradio Ausblick.
Die nächste Folge, die wird mal ein bisschen anders als sonst. Es wird ein Live-Podcast von der Leipziger Buchmesse. Ich durfte mir jemanden einladen auf die Bühne und ich habe eine Frau eingeladen. Die habe ich schon mal in ihrem Giftgarten in Österreich besucht und sie hat mich nachhaltig beeindruckt. In ihrem Garten, da wächst, womit sie ihre Figuren in ihren Büchern ins Jenseits befördert, Fingerhut, Christrosen, Stechapfel oder das Alpenveilchen. Einige wissen vielleicht schon, von wem ich spreche, genau Claudia Blasel. Und die hat bei unserem ersten Treffen auch erzählt, wie sie zur literarischen Giftmischerin geworden ist.
Das war ein Grund, warum ich angefangen habe, mich mit so Pflanzen beschäftigen. Die Morde sind fast immer falsch im Film und im Buch. Also bis auf Eisenhut, der in 20 Minuten wirken kann, oder Apfelkerne oder Pfirsichkerne. Es gibt keine Pflanze, wie man immer im Film sieht. Die Leute sitzen am Tisch, dann steht der Erbonkel auf, greift sich an den Hals, röchelt fürchterlich und fällt tot zu Boden. Das 10 Minuten später, nachdem er gegessen hat, das gibt's nicht.
Ja, bei ihr stirbt der Erbonkel, so wie es sein soll, da stimmen die Morde. Sie hat ein unglaubliches Giftpflanzenwissen und in ihrer Bibliothek stehen meterweise Bücher mit tatsächlichen historischen Giftmorden. Davon wird sie uns erzählen und auch von ihrem Giftpflanzengarten, der nochmal ordentlich gewachsen ist. Sie bringt auch ihr neues Buch mit, Gärten, Gift und große Liebe. Da werden verliebte Senioren mit Pflanzengift und tiefschwarzem österreichischen Humor um die Ecke gebracht. Claudia Blasel und ich sind also zusammen auf der Leipziger Buchmesse am 24. März um 10.30 Uhr auf der Bühne von Detektor FM in der Glashalle. Und falls jemand zufällig da sein sollte, ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder die anderen mal kennenlerne.